ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
Sie kauern sich zusammen. Sie krallen sich an den Treppen fest. Sie umarmen ihre Kinder, als sie von Glutlawinen verschüttet werden.
Wenn man so sieht, wie das Leben so einer Stadt buchstäblich in einer Sekunde ausgeknipst wird, das liefert natürlich schon Stoff zum Nachdenken.
Im Jahr 79 nach Christus verdunkelt sich der Himmel über Pompeji. Eine gewaltige Wolke aus Asche, Gestein und Magma schießt aus dem Vesuv. Der Augenzeuge Plinius der Jüngere berichtet, einige flehten die Götter an.
Aber die meisten glaubten, dass es gar keine Götter mehr gibt und dass eine letzte, ewige Nacht über die Welt gekommen ist.
Zuerst ist da ein Prasseln. Kleine Bimssteine aus geronnener Lava regnen auf die Terrakotta-Ziegeldächer der Stadt. Die Luft wird immer heißer, das Atmen immer schwieriger, die Steinschicht immer höher. Die Erde bebt, Gebäude stürzen ein. Stundenlang geht das so. Schließlich lässt der Steinregen nach. Die trügerische Ruhe endet, als eine schwarze Aschelawine über die Stadtmauern rollt und alle unter sich begräbt, die in ihren Häusern ausgeharrt und bis zum Schluss gehofft haben, dass noch alles gut wird. Knapp 2000 Jahre später können Neugierige die Ruinen einer Stadt südlich von Neapel besuchen, die im Moment ihres Untergangs durch Asche konserviert wurde. Sie können an den Säulen des Forums vorbei durch Straßen aus großen Basaltblöcken schlendern. Sie können sich Mosaike in Villen anschauen, Theater, Tempel, Thermen betreten. Und vielleicht entdecken sie auch die vier sanduhrförmigen, menschengroßen Mühlsteine, die auf einem Grundstück nicht weit entfernt von einem großen Bäderkomplex versteckt sind. Gedanken drängen sich auf, was in den letzten Stunden dieser antiken Bäckerei geschehen sein könnte.
Vielleicht hieß der Bäcker Popidius. Nach einem solchen ist die Bäckerei heute benannt. Die Namen von Straßen und Häusern in Pompeji sind bei den Ausgrabungen vergeben worden. In diesem Fall kam die Inspiration wohl vom Nachbarhaus, in dem ein Siegel mit dem Namen Popidius gefunden wurde. Als der Vesuv ausbrach, könnte Popidius versucht haben zu fliehen. Althistoriker Professor Michael Sommer von der Uni Oldenburg stellt sich vor,
dass auf den Straßen erstmal ein heilloses Durcheinander herrscht, ein ziemliches Geschiebe und Gedränge, und viele Leute sind wahrscheinlich auch deswegen dann gar nicht mehr rechtzeitig weggekommen, weil einfach die Infrastruktur nicht dafür ausgelegt war, dass jetzt so viele Menschen auf einmal aus der Stadt evakuiert werden mussten.
Viele Pompeianer retteten sich über den Landweg nach Nordosten, sagt Sommer, in Richtung der Stadt Nola. Wer schnell war, konnte aber auch übers Meer entkommen. Pompeji lag damals nah an der Küste. Vielleicht ergatterte der Bäcker Popidius einen Platz auf einem Fischerboot, das ihn in eine der Hafenstädte am Golf von Neapel brachte. Zum Beispiel nach Puteoli. Man könnte sich vorstellen, dass er bei einem Verwandten untergekommen ist. Vielleicht ein Cousin. Warum nicht ein Koch, der in einer großen Villa arbeitet und deren Besitzer aus Mitleid mit dem Geflüchteten abends eine Muräne serviert. Während Popidius den Fisch isst, erzählt er, was passiert ist und wie er, so wäre es denkbar, seine Frau auf der Flucht aus den Augen verloren hat. Schnell entzündet sich eine Diskussion darüber, wie es zu der Katastrophe kommen konnte.
Als die Götter die Welt verließen.
Viele Menschen werden gedacht haben, hier sind Götter, vielleicht Vulcanus, der Gott der Schmiede, der da irgendwo unten sitzt und da im tiefen Inneren dieses Feuerwerks seine Sachen schmiedet, dass der vielleicht irgendwie eine Stinkwut auf die Leute von Pompeji hatte. Und dann ist halt das Feuer der Schmiede übergekocht und am Ende ist Pompeji darunter begraben worden. Also das kann man sich sehr gut vorstellen, dass Menschen sich diesen Reim auf die Katastrophe gemacht haben.
Andere mögen nach rationalen Erklärungen gesucht haben, sagt Historiker Sommer. Der Naturforscher Plinius der Ältere zum Beispiel, der beim Versuch starb, die Katastrophe aus nächster Nähe zu beobachten. Sein Neffe, Plinius der Jüngere, beschrieb diese letzte Reise seines Onkels in einem Brief an den römischen Historiker Tacitus. Der und ein zweiter Brief des Plinius sind die wichtigsten schriftlichen Quellen zum Untergang Pompejis. Viele Römer dürften dessen Ursache aber in ihrem Verhältnis zu den Göttern gesucht haben, sagt Michael Sommer.
Wenn wir das jetzt so durch eine christliche Brille sehen, dann würden wir immer sagen, da hat irgendwie jemand vielleicht ethisch falsch gehandelt, ja, oder er hat irgendwie eine Sünde begangen oder so und dafür gibt es dann eine göttliche Strafe.
Doch im Römischen Reich verstanden die Menschen Religion ganz anders, hatten eine ganz andere Beziehung zu ihren Göttern. Sklaven zerren weiße Stiere zum Altar vor den Tempel. Hunderte Leute schauen zu. Ein Priester trägt eine weiße Toga, die er über den Kopf gezogen hat. Er streut Salz auf den Kopf des Tieres, bevor er es tötet.
Mit dem Schwert musste der einen Schnitt ausführen durch die Kehle des Tieres. Und der hat natürlich Unterstützung gehabt, also er hat es nicht ganz alleine gemacht. Es gab dann Leute, die das Tier auch festgehalten haben, das sich nicht wehren konnte dagegen. Aber das war das Ritual.
Das Fleisch wird gegrillt. Fettdunst zieht nach oben. Das ist der Anteil für die Götter. Das Fleisch teilen sich die Feiernden. Je nach sozialem Status werden unterschiedliche Portionen an die Teilnehmer verteilt.
So ein Opfer ist ein identitätsstiftendes Großereignis im Jahreszyklus. Vor allem, wenn es dann für wichtige Gottheiten in der Stadt, jetzt also in Pompeji etwa Apoll oder Venus, ist, die auch städtische Identität verleihen, dann kommt da eigentlich idealerweise die ganze Stadtgemeinde zusammen. Die feiert sich sozusagen auch selbst in so einem Opfer.
Für Menschen in der Antike gehörte das zum Alltag. Ein Fresko von Venus in einer Muschel, eine Bronzebüste des Merkur, ein Marmorkopf des Jupiter. Tausende Bilder von Gottheiten finden sich in Pompeji, vielleicht mehr als Menschen in der Stadt wohnten. Jeder Gott hat seinen eigenen Bereich. Apollo ist für Musik und Heilung zuständig, Dionysos für Wein, Merkur für Handel, Minerva für Weisheit. Besonders prominent in Pompeji ist Venus, die Göttin der Liebe. Historiker Sommer erklärt, die Menschen nahmen an, dass die Götter in ihren Tempeln lebten, in gewisser Weise anwesend waren in den darin aufgestellten Kultstatuen.
Götter waren sozusagen auch nur Menschen, sie handelten wie Menschen, sie waren eben nur unsterblich und deutlich mächtiger als stinknormale Menschen. Aber man musste sich irgendwie mit denen ins Benehmen setzen und dieses Verhältnis funktionierte auf Gegenseitigkeit. Man könnte das so übersetzen, eine Hand wäscht die andere. Man gab den Göttern irgendwas und im Gegenzug kriegte man halt was von den Göttern.
Es ging also nicht darum, richtig zu glauben oder sich ethisch richtig zu verhalten, sondern vereinfacht gesagt, die Götter schützten römische Städte, solange man sie korrekt verehrte. Wie so vieles hatten die Römer die Opferrituale stark verrechtlicht und formalisiert. So hatte auch der Priester kein religiöses Geheimwissen, sagt Historiker Sommer, sondern war einfach ein städtischer Beamter.
Und dessen Aufgabe bestand als erstes darin, also bevor das Tier getötet wurde, musste man dem Salz über den Kopf streuen. Keiner wusste, warum man das machte, aber das gehörte zum Ritual dazu. Und wenn man sowas zum Beispiel dann vergessen hat, dann konnte es sein, dass das Opfer eben ungültig war.
So könnte man sich vorstellen, dass der Bäcker, der in der Hafenstadt Puteoli mit seinem Cousin und dem Villenbesitzer beim Abendessen über die Ursachen der Katastrophe diskutiert, sich fragt,
ja, haben wir da beim Opfern irgendwas falsch gemacht? Haben wir irgendwas vergessen? Oder haben wir vielleicht am falschen Tag das falsche Tier geopfert? Oder weiß der Kuckuck was? Also Verstöße gegen die Regeln des Rituals.
Vermutlich zieht sich Popidius nach dem Abendessen erschöpft in sein Gästezimmer zurück. Während er auf seinem Bett an die Decke starrt, fühlt er sich bestimmt allein. Schließlich weiß er ja nicht, ob seine Frau überlebt hat und wo sie ist. Wahrscheinlich vermisst er sie. Und seine Gedanken führen ihn an den Abend, an dem er sie kennengelernt hat.
Das süße Leben am Golf von Neapel.
Auf Gemälden liegt die Küstenstadt Pompeji ruhig in der Sonne am Fuß des Vesuv. Von dessen vulkanischer Natur wusste, wenn überhaupt, wohl nur ein Bruchteil der Einwohner. Gabriel Zuchtriegel, Leiter des Archäologischen Parks Pompeji, schreibt, Schriftsteller älterer Generationen hätten geschildert, dass der Berg Feuer speit. Doch Papyrusrollen waren teuer und selten. Zuchtriegel verweist auf Schätzungen, wonach nur etwa 20% der Männer lesen und schreiben konnten. Bei Frauen waren es noch weniger. Der Vulkan brachte der Region fruchtbaren Boden. Getreidefelder, Gemüse und Obstgärten fügten sich in die Landschaft. Die Hänge des Vesuv waren mit Weinreben bedeckt. Viele Fässer kampanischen Weins wurden nach Rom und in ferne Orte des Imperiums geliefert. Für Pompeji eine wichtige Einnahmequelle. Historiker Michael Sommer.
Das ist schön da am Golf von Neapel, das Meer ist nah. Das hat sozusagen alles, was man will. Also die ganzen Sachen, die in Rom echt unangenehm sind, Klima und so, das ist im Sommer total drückend da. Das hat man halt alles da nicht. Und deswegen haben sich in Pompeji sehr gerne Leute niedergelassen, die sich das leisten konnten. Vermutlich eine gewisse heile Weltstadt, ein bisschen provinziell, deutlich wohlhabender als der Querschnitt in Italien, wohlhabender als Rom.
Es gibt kaum eine antike Stadt, die so gut erhalten ist wie Pompeji. Doch es ist bis heute unklar, wie viele Menschen dort eigentlich wohnten.
Wir haben da 50.000 gewohnt oder mehr. Keine Ahnung. Also wir haben eine ungefähre Vorstellung. Also es wird wahrscheinlich, ich könnte mir vorstellen, dass es eine fünfstellige Zahl gewesen ist. Aber schon, ob das eine höhere oder eine niedrigere, keine Ahnung.
Einer der Einwohner war der Betreiber der erhaltenen Bäckerei, der möglicherweise Popidius hieß. Wie könnte er seine Frau kennengelernt haben? Venus, Göttin der Liebe, gilt als Schutzpatronin von Pompeji. In ihre Stadtmauern ritzten die Pompeianer Inschriften. Tausende sind heute noch erhalten. In vielen geht es, wie an heutigen Toilettenwänden, um Liebe, Erotik, Sex.
Ich liebe dich, Facilis. Gib mir eine Chance.
Successus, der Weber, liebt die Sklavin des Gastwirts mit Namen Iris. Sie kümmert sich nicht um ihn, sondern er fragt und sie hat Mitleid mit ihm. Das hat ein Rivale geschrieben. Servus.
Der, der dies schreibt, ist verliebt.
Dem Pyramus blase ich täglich einen.
Ich habe es der Wirtin besorgt.
Noch vulgärer sind die Inschriften an den Wänden des Lupanar, des berühmten Bordells in Pompeji, heute Touristenmagnet der Stadt. Was ist Wirklichkeit? Was Fantasie? Die Wandkritzeleien scheinen auf ein ausgelassenes Dating in Mittel- und Unterschichten hinzuweisen. Viele Archäologen haben Pompeji lange als Beispiel für einen unverkrampften Umgang mit Liebe gesehen, vor Einzug der strengen christlichen Sexualmoral. Zugleich warnen Historiker davor, Pompeji als einen Ort der zügellosen Triebhaftigkeit zu sehen. Was tatsächlich in den Schlafzimmern passierte, lässt sich nicht genau aus den Quellen herauslesen. Zumal je nach Schicht, Geschlecht und Alter eigene Regeln galten. Die größten sexuellen Freiheiten hatte die männliche Elite, während für Frauen der Oberschicht Ideale der Schamhaftigkeit und Duldsamkeit galten. Mit Erotik hatte Ehe in der Oberschicht ohnehin nur bedingt zu tun. Vielmehr sollte Sex legitimen Nachwuchs produzieren, sagt Historiker Michael Sommer. Wollte der Herr Spaß haben, ging er eher zu einer Sklavin als zu seiner Ehefrau. Anders bei den weniger gut Betuchten.
Das ist sehr, sehr viel freier gewesen. Da ging es halt nicht um legitimen Nachwuchs. Da ist halt die Liebe, da ging es darum, wo ist sie hingefallen. Und da gibt es eben das Zeugnis der Inschriften, die dann schon zeigt, dass da auch Raum für Romantik war und dass Leute da einfach ihren Gefühlen gefolgt sind.
Das antike Rom hat eine ausufernde Liebeslyrik produziert. Tibull, Properz und der vielleicht berühmteste Autor, Ovid. Der Aristokrat erklärt in seiner Ars Amatoria, der Liebeskunst, wie es klappt mit der Liebe.
Ovid sagt dann ja auch, Amphitheater ist ein guter Ort, um Mädchen kennenzulernen, aber besonders unter den Bogengängen des Amphitheaters.
Es ist eines der eindrucksvollsten Monumente in Pompeji am östlichen Stadtrand. Rund 20.000 Zuschauer betreten das Bauwerk auf unterschiedlichen Wegen, je nachdem, wo sie sitzen.
Die Arena, also der Mittelpunkt, wörtlich Sandplatz in der Mitte des Amphitheaters, wo die Gladiatoren kämpfen, das ist sozusagen, das ist Barbarei oder sogar Wildheit. Und das Ganze wird eingefasst von der Ordnung der römischen Zivilisation, wo nämlich die Leute da alle in Reih und Glied nach sozialer Hierarchie und teilweise auch nach Geschlecht feinsäuberlich getrennt dort sitzen. Und im Amphitheater erleben wir sozusagen bei jeder Vorstellung, immer wenn das Blut der Gladiatoren dort fließt, den Triumph der Zivilisation über die Barbarei.
In Rom organisiert der Kaiser die Spiele. In Pompeji finanzieren reiche Bürger das Spektakel. Es gibt mehrere Kämpfe an einem Tag. 1 gegen 1. Manche Gladiatoren tragen eine schwere Rüstung und ein Kurzschwert. Andere kämpfen mit einer gekrümmten Klinge. Wieder andere mit einem Dreizack und einem Netz, mit dem sie den Gegner einfangen wollen. Der Reiz besteht für das Volk wohl auch darin, dass es am Kampfende ausdrücken kann, ob der Unterlegene weiterleben darf oder sterben muss. Historiker Sommer erklärt, dass der Spielgeber die Stimmung der Menge richtig auffangen und dann entscheiden muss.
Und so wäre vorstellbar, dass der Bäcker Popidius nach den Spielen in den Bogengängen des Amphitheaters zufällig eine Frau traf, die genauso enttäuscht war über den Tod eines beliebten Gladiators wie er. Vielleicht trösteten sie sich ja gegenseitig und entschieden, den Abend miteinander zu verbringen. Möglicherweise denkt der Bäcker an diesen Abend zurück, als er nach der Katastrophe in Puteoli im Gästezimmer im Bett liegt. Er mag noch gar nicht wirklich begriffen haben, was mit Pompeji geschehen ist. Als er einschläft, so könnte man sich vorstellen, fängt er an zu träumen von der Stadt, in der er so viele Jahre gelebt hat.
Streiflichter in einer unruhigen Nacht.
Uhrenbetäubenden Lärm hört man, also Marktschreier und irgendwelche Ochsenkarren, die irgendwas durch die Gegend transportieren und Leute, die durchgelassen werden wollen in diesem entsetzlichen Gedränge. Dann bewegt man sich in Richtung des Forum, da finden Gerichtsverhandlungen statt, die Magistrate sitzen da den Gerichten vor. Und da gibt's dann auch Zuschauer, die dann johlend das kommentieren, das Geschehen. Der Markt, das Macellum ist nicht weit weg, da kann man Fleisch kaufen und Fisch und so weiter. Und entsprechend sind dann auch natürlich die Ausdünstungen der Stadt, das darf man ja auch nicht vergessen. Da gibt es immerhin eine gut ausgebaute Kanalisation, aber die bringt es dann ja auch irgendwo hin, wahrscheinlich in den nächstgelegenen Fluss oder direkt ins Meer. Und von da müffelt das dann eben auch entsprechend, also das gehört auch dazu.
In Wäschereien stampfen Arbeiter Stoffe in einer Lauge aus Wasser, Soda und Urin von Menschen und Tieren. Auch das riecht unangenehm. Und so ist gut möglich, dass der Lieblingsort des Bäckers seine eigene Bäckerei war. Dort duftet es nach frisch gebackenem Brot. Maultiere oder Sklaven trotten um die Mühlsteine herum, um sie zu drehen. Arbeiter füllen Getreide in Trichter am oberen Ende nach, sodass es in der Mitte zermahlen wird. Dann mischen sie das Mehl mit Hefe, Wasser und Salz und kneten den Teig. Er muss gehen, bevor er in den Ofen kommt. Der erinnert mit seiner kuppelhaubigen Form an einen Pizzaofen im heutigen Italien. Anders als bei vielen kleinen Handwerksbetrieben hatte die Bäckerei des Popidius keinen eigenen Laden. Wahrscheinlich wurde das Brot an andere Geschäfte oder Straßenverkäufer weiterverkauft. Gleichzeitig war der Bäcker wohl selbst Kunde. Getreide kam damals überwiegend aus Nordafrika, Ägypten. Schiffsflotten transportierten es nach Italien. Ein Beispiel dafür, wie eng das römische Imperium wirtschaftlich verflochten war. Der Bäcker stand womöglich am Ende einer langen Lieferkette. Es ist vorstellbar, dass die Bäckerei sein Lebenswerk, sein ganzer Stolz war.
An dieser Stelle könnte Popidius schlagartig aus seinem Traum aufwachen. Die Realität holt ihn ein. Er ist nicht zu Hause, er ist in Puteoli bei seinem Cousin und seine Bäckerei ist unter Asche begraben. Erinnerungen an die letzten Stunden vor dem Vulkanausbruch schneiden sich in sein Bewusstsein.
Als in Pompeji die Zeit stehen blieb.
Völlig aus dem Nichts scheint die Katastrophe nicht gekommen zu sein. Das zumindest legt der zweite Brief von Plinius dem Jüngeren an Tacitus nahe.
Schon viele Tage vorher hatte die Erde gezittert. Das hat uns keine große Angst gemacht, weil das in Kampanien normale Ereignisse sind. Aber in dieser Nacht wurde es so heftig, dass es nicht nur bebte, sondern, so schien es, dass alles um uns herum regelrecht auf den Kopf gestellt wurde.
Erschütterungen vor einem großen Ausbruch sind typisch, sagen Vulkanologen. Sicher wissen Forschende nicht, wie sehr die Erde in Pompeji bebte, bevor sie explodierte. Große Panik dürften diese Beben aber nicht ausgelöst haben, vermutet Historiker Michael Sommer.
Der Golf von Neapel, das ist ja sowieso eine seismisch hochaktive Zone. Also ich nehme mal an, dass die Erde ab und zu mal kräftig geschüttelt hat, das hat die wahrscheinlich nicht jetzt aus dem Tritt gebracht. Das kannten die einfach. Also insofern haben sie sich vielleicht gesagt, ui, das ist aber heute ein besonders heftiges Beben und haben sich dann im Bett nochmal umgedreht.
Die Erwachsenen fühlten sich vielleicht an das große Beben 17 Jahre vorher erinnert, von dem sich Pompeji noch nicht vollständig erholt hatte. Teilweise wurden die Häuser immer noch repariert. Trotzdem waren die Pompeianer anscheinend nicht übermäßig beunruhigt.
Also das hat man ganz sicherlich nicht erwartet. Ich meine, sonst wären die Leute ja viel früher aus der Stadt weggegangen. Sie hatten ja im Prinzip Stunden dazu Zeit und haben es eben nicht gemacht.
Seit Millionen von Jahren schiebt sich die kleine adriatische Kontinentalplatte langsam unter die eurasische Platte. Magma steigt nach oben, Grundwasser im Vulkankegel erhitzt sich. Wahrscheinlich am 24. Oktober des Jahres 79, gegen Mittag, sprengt das Wasser einen Pfropfen, der den Schlot blockiert hatte. 800 Grad Celsius heißes Gestein wird mit einer Geschwindigkeit von etwa 1000 Kilometer pro Stunde nach oben geschleudert. Wind aus Nordwesten treibt die Aschewolke Richtung Pompeji. Der Himmel verdunkelt sich, nussgroße Bimssteine hageln auf die Stadt. Die Erde bebt. In der Nacht schießt der Vulkan wieder Gas und Gestein, bis nichts mehr nachkommt. Die Rauchsäule fällt in sich zusammen. Dann rasen pyroklastische Ströme die Hänge des Vesuv hinab. Am Morgen, 20 Stunden nach dem Ausbruch, zerstört eine der Glutlawinen die Mauern Pompejis. Der donnernde Tod vernichtet alles, was in der glühenden Hitze nicht längst schon erstickt ist. Leichen verwesen unter der Asche. Sie bilden Hohlräume, die Archäologen später mit Gips füllen. So entstehen Figuren, die Menschen im Moment ihres Todes zeigen. Ein Arzt umklammert seinen Instrumentenkasten. Ein Mann hält sich die Hände vors Gesicht. Eine schwangere Frau versteckt sich mit ihrer Familie in einem Haus. Zwei Menschen umarmen sich. Ein letztes Mal.
Doch es gab ja auch die, die überlebten. Vielleicht war ein Bäcker namens Pupidius darunter. Wenn er tatsächlich bei einem Cousin in Puteoli übernachtet haben sollte, würde er wohl morgens aufbrechen. Er würde seine Frau suchen.
Das war Alles Geschichte, der History-Podcast aus der Staffel Leben in der Antike. Diesmal mit der Folge Pompeji vor der Katastrophe von Jasper Riemann. Gesprochen haben Berenike Beschle, Friedrich Schloffer und Thomas Birnstiel. In der Technik war Andreas Lucke, Regie Irene Schuck, Redaktion Karin Becker und Nicole Ruchlack. Und jetzt noch ein Hörtipp. Nirgendwo kommen wir antiken Menschen so nah wie in Pompeji, wo der Vesuv die Leben der Bewohner mit ihren Freuden, Ängsten und Leiden ausgelöscht hat. Wenn ihr euch für Schicksale und Emotionen in früheren Zeiten ganz allgemein interessiert, auch in anderen Epochen, kommt ihr an der Expertin Jane Austen nicht vorbei. Und da haben wir eine gute Nachricht. Ab sofort gibt es einen ihrer Klassiker, Überredung, in ARD Sounds als komplettes Hörbuch. Es geht um Anne, die den Fehler ihres Lebens wieder gut zu machen versucht. Vor vielen Jahren hat nämlich ihre Familie sie überredet zur Trennung von ihrem Seelenverwandten. Jetzt kämpft Anne um eine zweite Chance. Es geht also um ganz viel Herzschmerz, Love Triangles und die Suche nach der wahren Liebe, die sich über alle gesellschaftlichen Normen hinwegsetzt. Hier kommt die Einladung zum Reinhören, Jane Austens Überredung in ARD Sounds. Den Link findet ihr in den Shownotes.